Ihr lieben Geschwister, ihr dürft gerne mit mir unseren Predigtext für unseren Erntedankgottesdienst aufschlagen. Und er kommt aus dem ersten Mosebuch, aus dem 26. Kapitel. 1. Mose 26. Ich lese uns dort die Verse 1 bis 5 und 12 bis 16 vor. 1. Mose 26, die Verse 1 bis 5 und 12 bis 16. Dort gelangen wir zu dem Isaak. Und nun wollen wir einmal hören, was der Herr uns über den Isaak sagen möchte. 1. Mose 26, ich lese vorab Vers 1. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab. Das hat man normalerweise getan in solch einer Hungersnot, weil am Nil meistens dann doch Wasser war und auch es mehr dann noch Früchte und Lebensmittel gab. Also reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben, und ich will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Und nun möchte ich ab Vers 12 weiterlesen. Der Isaak lebte als ein Fremdling in Gera. Und Isaak, Vers 12, säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abraham seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak: Geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Bis hierhin möchte ich unseren Text vorlesen. Ich bete noch mit uns und dann werde ich das Fenster wieder schließen. Lieber Herr, wir wollen dir dafür danken, dass wir heute Erntedank Gottesdienst feiern dürfen. Und alle Ernten, die je auf dieser Erde gehalten wurden, konnten nur gehalten werden, weil du, Herr, Sonne und Licht gegeben hast, Regen hast fallen lassen und Wachstum und Gedeihe geschenkt hast. So erinnert uns jede einzelne Ernte an deine Güte und deine Freundlichkeit. Wir, die wir heute zum Lidl und Aldi und Edeka und Rewe gehen und gar keinen Bezug oft mehr zur Ernte haben, Herr, für uns ist es wichtig, dass wir ganz neu erinnert werden daran, woher diese Ernte kommt. Und wenn wir heute auf den Isaak schauen und seine Ernte uns betrachten, dann wollen wir dich bitte, leite uns und nimm uns an die Hand, dass wir selbst auch lernen und wir uns freuen an deiner Ernte. Amen. Wir können jetzt wieder die Fenster schließen. Also es geht heute um den Segen von dem Isaak. Der Segen Isaaks. Manch einer, der sagt sich jetzt, der Isaak hat vor fast 4000 Jahren gelebt und sein Segen, mit dem habe ich herzlich wenig zu tun. Nun, ich hoffe, dass ich heute Morgen in meiner Predigt euch davon überzeugen kann, dass der Segen, den der Isaak auch erhalten hat, in dem er lebte, der gleiche Segen ist, in dem wir auch leben. Da gibt es also gar keinen Unterschied. Der Segen Isaaks. So, wir beginnen einmal damit, uns anzusehen, unter welch schwierigen Umständen dieser Segen auch von dem Isaak, den er erhalten hat, auch in seinem eigenen Leben, zu ihm gekommen ist. Also Gott segnete ihn ganz reichlich. Aber unter welchen Umständen kam dieser Segen in sein Leben? Uns wird berichtet, wie er lebte. Vers 3 heißt es, wenn ihr da auch miteinander den Text aufschlagen wollt, suchst du noch was, hast du noch? Alles klar. Also in Vers 3 heißt es da, sei ein Fremdling in diesem Land. Sei ein Fremdling in diesem Land. So ging es ja schon dem Abraham, dass er ein Fremdling in dem Land war, von Ur in Chaldea reiste er und kam nach Kanaan. Und er war jemand, der dort auch ein Fremdling war. Und wenn wir uns es anschauen, so ging es auch bei dem Isaak weiter. Und übrigens, wenn wir uns selber betrachten, so wird auch von dem Christen im Neuen Testament als von einem Fremdling gesprochen. Ich möchte es mit euch gerade einmal aufschlagen, dass wir es auch hören können. Aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel, dort finden wir es selbst beschrieben im 13. Vers. Diese alle sind im Glauben gestorben, von denen vorher der Hebräerbriefschreiber geschrieben hat, der Abraham und aber auch der Noah und der Abel. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Das heißt nichts anderes, dass nicht alleine der Isaak so ein Fremdling war, sondern alle, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören, sind Fremdlinge hier auf dieser Erde, weil ihre Heimat nicht auf dieser Erde ist. Also, das muss man wirklich immer wieder für sich selbst buchstabieren. Meine Heimat ist nicht hier auf der Erde. Denn Jeder Mensch, wir auch als Kinder Gottes, gewöhne es uns an, hier es uns gemütlich zu machen und zu sagen, ja, hier bin ich zu Hause. Hier habe ich meine Wohnung, hier habe ich mein Haus, hier habe ich meine Familie um mich herum. Hier bin ich zu Hause. Aber wir sind es nicht. Wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Wir sind noch nicht nach Hause gekommen in unsere himmlische Heimat. Und je mehr das jemand auch begriffen hat, was sein Zustand ist, umso einfacher kann er mit dieser Fremdlingschaft umgehen. Manches Mal ist es ganz erstaunlich, wie sehr wir uns darüber wundern können, oh, wir sind hier so fremd. Ne? Die andere schaue auf uns und betrachte uns als Menschen, die gar nicht dazugehören. Und wir sagen dann für uns, es ist so schrecklich, so leben zu müssen. Sicherlich ist es nicht einfach. Aber war es denn für den Isaak anders? Ist es für irgendein Kind Gottes anders gewesen, als dass wir eben als Fremdlinge hier in dieser Welt leben und dass wir ganz viel Einsamkeit auch aus dem Grund erfahren, abgelehnt werden und auch zum Teil verstoßen werden, wie hier der Isaak, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Manch einer beklagt sich bei dem Herrn, o Herr, es geht mir so schlecht, ich wohne unter lauter Menschen, die dich hasse und gar nicht an dich glaube. Und sicherlich ist das, wenn es sich so verhält, ein Lebensumstand, der eben schwierig ist. Aber betrachten wir es doch einfach mal von der Bibel her. Es ist der Lebensumstand, den alle Kinder Gottes zu allen Zeiten auf dieser Erde auch erfahren haben. Ja, da gibt es gar keine Ausnahme. Und so reihen wir uns ein in diese Gemeinschaft und dürfen im Grunde genommen dankbar sein, dass wir Himmelsbürger sind. Und jedes Mal, wenn man uns daran erinnert, du gehörst ja gar nicht zu uns dazu, was bist du für ein seltsamer Vogel, wie merkwürdig sind doch deine Gedanken, dass wir dann uns sagen, jawohl, ich gehöre zum Herrn Jesus und in sein Reich. Und ich bin so froh darüber, dass es sich so verhält. Sind wir dankbar dafür? Und lerne einfach einmal auch, was der Herr Jesus in einem noch viel höheren Maße erfahren musste, diese Ablehnung. Lernen wir sie als etwas anzunehmen, was uns ehrt, was uns zu dem Herrn Jesus Christus dazuzählt. Wir wollen von unserem Wesen her gern überall mit dabei sein und überall her auch in gewisser Weise angenommen sein. Das möchte ja jeder Mensch. Aber als Kinder Gottes sind wir und bleiben wir Fremdlinge auf dieser Erde. Also der Segen, den der Isaak auch vom Herrn geschenkt bekommen hatte, war ein Segen inmitten dieser Fremdlingschaft. Bitte, ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, egal wie fremd du dich fühlst auf dieser Erde, der Segen, den der Herr dir schenken möchte, vermag er dir mitten in dieser Fremdlingschaft auch zu schenken. Aber nicht nur, dass sie in schwierige Umstände sich befunden haben, Isaak und seine Familie, weil sie Fremdlinge waren, sondern es gab aber auch noch eine Hungersnot. Manch einer, der das jetzt liest, der sagt sich, wie kann das nur sein? Jetzt kommt eine Hungersnot. Und der Isaak, der hat nun selber auch so große Not, dass er sich überlegt, wie kann ich überleben? Und jetzt geht er also nach Gera zu dem Abimelech, dem König der Philister. Und wahrscheinlich im Herzen hat er sich schon vorgenommen, nach Ägypten zu reisen, dort wo der Nil ist und wo auch wegen des Nils eben immer wieder auch genügend Wasser da war, sodass die Leute besser dort leben konnten in Zeiten einer Hungersnot. Hungersnot. Passt es denn zu dem Segen, den der Herr dem Isaak auch geben wollte? Es fehlt an allem. Davon wissen wir sehr wenig bis gar nichts. Wir hier in Deutschland haben alles. Aber es gibt wirklich Christen, die im Augenblick in Situationen sich befinden, wo es ihnen an dem Notwendigsten fehlt. Wo sie nicht wissen, wie sie heute satt werden können, genügend trinken können und sich kleiden können. Genau darum geht es bei dem Isaak. Der Isaak ist jemand, der den Segen des Herrn erfährt und zugleich bringt ihn der Herr in eine Situation, wo es ihm an allem fehlt. Wo er nicht weiß, wie er selber auch weiterleben kann. Und er bringt ihn in eine Situation, wo es wahrscheinlich auch in seinem eigenen Herzen, nicht nur in seinem Geldbeutel, sondern auch in seinem eigenen Herzen leer war. Ganz große Leere. Um ihn herum sah er nur den Tod, verdorrte Bäume, verdorrte Feldfrüchte, Menschen, die abgemagert waren, Menschen, die ihre Angehörige schon verloren hatte in dieser Hungersnot. Das hatte er vor Augen. Und dann kann man sich vorstellen, dass es in seinem eigenen Herzen eben auch ziemlich schwierig war, dass er überhaupt noch Hoffnung haben konnte. Manches Mal haben wir, obwohl wir genügend zu essen und zu trinken haben, in unserem eigenen Herzen eine große Leere. Sodass wir von uns aus sagen würden, ich habe jetzt nicht die Fülle von Freude. Oder im Augenblick fällt es mir schon schwer, den Herrn Jesus Christus ganz und gar zu lieben. Oder im Augenblick ist es für mich ganz arg schwierig, so diese innerliche Begeisterung, die Freude, das Interesse an ihm zu haben. Irgendwie ist es immer das Gleiche. Matthäus 1, Vers 1, schlage es auf. Dann Epheser 1, Vers 1 und die folgende Verse, ich schlage es auf. Habe ich das nicht schon 100 Mal gelesen? Und wenn es dann an die Gemeinde geht und mein Leben mit Christus geht, kann es sein, dass eine ganz große Leere da ist. Dass man im Grunde genommen gar nicht mehr viele Anliegen hat, gar nichts mehr erwartet. Man geht vielleicht hin und ist irgendwo mit dabei, aber es fällt einem manchmal schwer, überhaupt noch zu begreifen, warum gehe ich da hin? Habe ich da einen Auftrag? Darf ich da überhaupt etwas erwarten? Gibt es denn da einen Segen? Es ist doch alles ganz tot. Ja, so denken manche manchmal. Ja, so wie es im Herzen von dem Isaak ganz leer sein konnte, wegen der Hungersnot, so ist in manchem Christenherzen große Leere. Leere im Gebet, dass wir, wenn wir jetzt durch den Tag gehen, nicht von uns aus sagen würden, oh, ich bin dankbar, dass ich jetzt bald wieder beten darf, sondern im Grunde genommen es oft ganz vergessen. Anliegen, die man uns genannt hat, für die wir eintreten wollten, sie werden gar nicht dem Herrn gebracht. Unser Gebetszettel, wenn er überhaupt da ist, ist einer, der nicht in der Weise gebetet wird, wie er auch durchgebetet werden soll. Das sind alles Umstände, in die wir kommen können. Und nun möchte ich es erklären, wie hier bei dem Isaak. Diese Umstände sagen gar nichts darüber aus, dass der Segen, den der Herr mir schenken möchte, dass der nicht mehr da ist, dass er nicht in der Lage wäre, sich in meinem eigenen Leben auszuwirken oder auch in meinem Herzen ganz neu auch da Frucht zu bewirken. Denn mitten hinein in diese Not, in diese Hungersnot, kommen nun die Worte des Herrn. Da erschien im Vers 2, Kapitel 26, 1. Mose, der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinem Samen das ganze Land geben und in deinem Samen, und ich setze das jetzt ein, was Galaterbrief Kapitel 3 Vers 8 tut, und in Christus sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das ist für viele, wenn sie das jetzt so lesen, manches Mal so, dass sie dann sagen, Altes Testament, ganz anderer Glaube. Ja, so. Was da auch quasi vor sich hatte, das hat gar nichts mit unserem Leben zu tun. Aber wenn ihr im Galaterbrief es nachlässt, was der Paulus dort auch der Gemeinde in Galatien, Derbe, Lystra und Ikonium gesagt hat, dann könnt ihr nun es selber in der Weise tun und ihr werdet es feststellen, dass es sich ganz anders verhält. In Galater 3, Vers 8, ich lese es uns mal vor, heißt es, Galater 3, Vers 8, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. In dir, und dieses in dir, damit meint er Christus. Und zwar Vers 16 erklärt er es: Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen, Mehrzahl, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Der Segen, den hier der Isaak verheißen bekommen hat, ist der Segen, der aus dem Werk des Herrn Jesus Christus hervorkommen würde und schon im Alten Testament sich herrlich ausgebreitet hat und bis zum heutigen Tag unsere Zuversicht ist. Es gibt keinen anderen Segen für einen Verlorenen, für einen Sünder, als den Segen, der durch den Herrn Jesus Christus zu ihm kommen könnte. Und nun verheißt der Herr ihm diesen Segen. Und der Isaak, wenn er ihn jetzt so verheißen bekommen hat, diesen Segen, sollte aufpassen, dass er jetzt nicht denkt, ach ja, das ist ja richtig so, dass ich diesen Segen bekomme. Denn ich bin ein rechter Mensch, komme aus einer rechten Familie. Ach, schon mein Vater Abraham, er war auch jemand, der Christ war. Und ich bin auch ein Christ. Nicht? Und so ist ja nur richtig, dass ich gesegnet werde. Und ich bete und ich glaube und ich lese in der Bibel. Es ist richtig, dass ich gesegnet werde. Wenn wir es aber nun uns von der Bibel her betrachten, dann werden wir feststellen, dass dieser Segen, von dem hier der Herr redet, kein Segen ist, der aus dem Grund zu einem Menschen kommt, weil er sich das verdient hat. Sondern eigentlich gerade aus dem Grund zu dem Menschen kommt, weil er verloren ist. Schaut, wenn ihr jetzt hier euch überlegt, kommt der Herr Jesus Christus zu mir? Dann möchte ich euch die Antwort geben, die der Herr Jesus Christus im Neuen Testament auch gegeben hat. Und dann werdet ihr das vielleicht auch verstehen können. Ich bin nicht für Gerechte gekommen, also jeder, der hier sitzt und sagt, oh, ja, ich bin schon einer, auf den kann Gott stolz sein. So, ich streng mich wahnsinnig an und bin auch also wirklich ernsthaft bei der Sache. Und ich bin treu. Und ich liebe meinen Herrn. Das haben die Pharisäer alle miteinander geglaubt. Oh, ich bin ein rechter Christ. Oh, ich gebe Spende und ich tue Gutes und ich bete und ich alles. Oh, ich bin also ganz in Ordnung. Nun, für solche Leute ist der Herr Jesus Christus nicht gekommen. Er ist für Verlorene gekommen. Er ist von Menschen gekommen, die in ihrem Angesicht nur Sünde und Elend und Verdorbenheit wahrnehmen. Und die begreifen, dass sie gegenüber einem heiligen Gott nur sagen können, oh, wehe mir, ich bin ein Sünder. Und das war auch für den Isaak etwas, was er lernen musste. Der Segen, den er bekommen hat, den hat er nicht bekommen, aus dem Grund, dass er so also ein toller Mensch war, sondern den hat der Herr ihm geschenkt auf Grundlage des vollkommenen Werkes Jesu Christi. Auf Grundlage seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Erlösung, seines vergossenen Blutes. Wir alle verdienen nur eines, und das ist die Hölle. Wir alle verdienen nur das eine mit vollkommenem Recht. Da können wir alle aufstehen und können sagen, das habe ich wirklich verdient, dass Gott mich für immer straft und ich verloren gehe. Dafür haben wir alle bisher dazu beigetragen. Mit allem unserem Denken und Werke. Da ist kein einziges Werk vollkommen. Kein einziges kann vor der Heiligkeit Gottes bestehen. Und wenn wir noch so nett auch uns geben, wir sind und bleiben doch Sünder. Deswegen ist es ja so entscheidend, dass wir wissen, woher unser Segen kommt und warum er auch da ist. Nicht, weil wir so schön und wunderbar und herrlich sind und die Menschen also das Allergrößte sind. Nicht? Und sie sind ganz tolle Erfinder und haben herrliche also Gedanken und sind so fleißig und korrekt und alles. Nein, nicht aus diesem Grund. Sondern weil der himmlische Vater vor Grundlegung der Welt das Elend, was auch kommen würde, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, gesehen hat und uns nun zu sich genommen hat, erwählt hat. So steht es ja im ersten, also im Epheserbrief, im ersten Kapitel auch beschrieben. Das ist etwas, was ganz viele hassen. Christen, sogar wiedergeborene Christen, hassen die Lehre der Erwählung, weil es eben sie nicht so ehrt, wie sie geehrt werden wollen, sondern weil es Gott ehrt. und sich selber dahin stellt, wo sie im Grunde genommen auch sind, Verlorene, die allein durch Gottes Gnade errettet werden. Der Segen Abrahams ist unser Segen. Gepriesen sei der Gott, also Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Ach, es ist etwas, worüber ich mich ganz arg freue, dass dieser Segen nicht von mir abhängig ist. Denn ich könnte ihn mir nie verdienen. Mit keinem einzigen meiner Werke könnte ich mir diesen Segen verdienen. Und nun bekomme ich ihn einfach geschenkt. Diesen Segen. Und Isaak bekommt ihn geschenkt. Aber jetzt steht er da, mitten in seiner Hungersnot. Er steht da, mitten als Fremdling in dieser Welt. Und nun muss er sich an diesen Segen halten. Nun muss er diesen Segen vor Augen haben. Es gibt für ihn gar nichts anderes, wo er wirklich Segen erfahren kann, nur auf im Blick auf den kommenden Erlöser. Nur im Blick auf den Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas, was wir auf unserer Wanderung durch diese Erde auch feststellen müssen, begreifen müssen. Und es hilft nicht viel, wenn wir uns hinstellen und jammern und sagen, ach, es ist so schlimm auf dieser Erde und alle haben was gegen mich und ich bin so einsam und alleine und so. Und das, sondern es ist notwendig, dass wir als Fremdlinge ganz besonders nun lernen, von Christus zu leben. Diesen himmlischen Segen, den er uns geben möchte, auch für uns erst einmal uns zu betrachten. Viele, leider muss ich das sagen, nehmen sich nicht die Zeit. Ach, sich nicht so viel vor. Sie sind so beschäftigt. Aber wenn du dir nicht die Zeit nimmst, diesen Schatz anzuschauen, diesen Segen, von dem der Herr mit dem Isaak hier redet, dann wird es für dich kein Segen sein. Christus ist für dich nicht die Fülle, dass du sagst, ich kann nie mehr bekommen, als ich in Christus erhalten habe. Ich bin in ihm zur Fülle Gottes gebracht worden. Nein, du suchst noch nach andere Dinge. Oh, da muss es doch noch was geben und noch was weiteres, was ich brauche, ganz dringend brauche. Wie arm sind die dran, die als Kinder Gottes, die errettet worden sind und zur Fülle Gottes gebracht worden sind, immer noch mehr Fülle suche, als dass sie auf Christus blicke und diesen Schatz auspacke und sage, Herr, in dir habe ich alles. Nun, im Kolosserbrief wird es im Grunde genommen genauso beschrieben. Der Isaak, wenn er in seiner Fremdlingschaft nun auch lebte und voranging, so war es für ihn notwendig, diese Fülle zu entdecken. Da auch weiter drauf zu schauen und sich darüber Gedanken zu machen. Im Kolosserbrief, im allerersten Kapitel, Vers 19, da finden wir also diesen Segen beschrieben. Kolosser 1, Vers 19 und Kolosser 2, die Verse 9 und 10. Da steht es in folgender Weise, denn es gefühlt Gott in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und im Kapitel 2 heißt es dann Vers 9 und 10, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Es gibt nicht mehr. Gott kann uns nicht mehr geben, als er in Christus gegeben hat. Ihr könnt nie mehr bekommen, als ihr in Christus bekommen habt. Das Problem ist nicht, dass wir nicht genügend haben, sondern das Problem ist vielmehr, dass wir das, was wir in Christus haben, noch nicht gelernt haben, zu erkennen, zu betrachten und daraus zu leben. Und der Isaak kann sich hinstellen: Herr, du hast gut reden, ich lebe in einer Hungersnot, ich bin ein Fremdling. Und jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Was soll denn jetzt kommen? Was soll denn sein? Nun, man kann sich hinsetzen und sich beklagen und kann in dieser Weise sein Leben führen. Hat aber der Isaak nicht getan, sondern es heißt von dem Isaak: Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig. Glaub mir, er hat im Glaube gesät, im Vertrauen auf diesen Segen, im Vertrauen auf Christus. Und bis zum heutigen Tage werden alle Kinder Gottes, die den Segen, den sie durch den Herrn Jesus Christus bekommen haben, den sie ergriffen haben, das Gleiche tun. Sie werden sehen. Das ist etwas, was der Herr in der Erlösung seiner Kinder schenkt, wo das Herz nun erfüllt wird von dem Herrn Jesus Christus. Und nun beginnen sie erst einmal für sich selber zu sehen. Oh, jetzt schaue ich mir den Heiland noch näher an. Ich habe so viel bekommen, was ich von ihm lesen darf in seinem Wort. Und jetzt tue ich genau dies, ich schaue ihn mir an. Ich schaue ihn mir an, immer wieder neu. Der Geist Gottes führt ein Kind Gottes dahin, Christus zu bewundern, Christus zu lieben, Christus zu ehren, Christus zu suchen, Christus von ganzem Herzen zu lieben und ihm zu folgen und ihm zu dienen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, welches er vom Vater und vom Sohn erhalten hat. Das ist das Wichtigste, was der Heilige Geist auch tut. Er vollbringt das, was Christus eben auch als Erlösung am Kreuz erwirkt hat, dass er es hineinträgt in das Leben der Verlorenen, um sie zu erretten, um sie zu erlösen, sie zu rechtfertigen, sie zu heiligen, sie voranzuführen. Und das ist das Kennzeichen eines lebendigen Christen. Er sät. Also wenn jetzt im Zeltlager da diese Mitarbeiter, die mitgearbeitet haben, wenn man mit ihnen vielleicht gesprochen hat und sie sich überlegt haben, warum mache ich das überhaupt? Und dann haben sie geantwortet: Der Herr hat mich errettet. Und ich habe jetzt ein Anliegen, den Kindern von diesem Heiland auch etwas mitzugeben. Der Segen, den wir vom Herrn Jesus Christus bekommen, bewirkt, dass wir hinausgehen und sehen. Das ist Gottes Werk in uns. Er hat uns erwählt, dass wir hingehen und Frucht bringen und unsere Frucht bleibt. Und so wirkt er im Herzen all seiner Kinder dies, dass sie hingehen, sehe und Frucht bringe. Das ist auch dann das Kennzeichen nicht nur eines einzelnen lebendigen Christen, sondern das ist das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Dort sind lauter Kinder Gottes, die sagen, oh, ich möchte sehen, hast du ein Saatfeld für mich? Herr, in meiner Gemeinde, wo du mich hingestellt hast, möchte ich sehen, ich möchte dort für dich leben. Es ist dein Haus, es ehrt dich, du bist das Fundament und das Haupt dieses Hauses und ich möchte dich ehren. So denkt ein Kind Gottes. Der weltliche Christ sagt, Gemeinde, darüber kann man nur lachen. Da kann man nur fernbleiben. Was die alles verkehrt machen, es ist schrecklich. So denkt der weltliche Christ. Der schimpft über die Gemeinde, der spricht im Hintergrund schlecht über die Gemeinde, der tut das Werk Satans. Aber ein Kind Gottes, welches erfüllt ist von dem Segen des Herrn Jesus Christus, wird immer in der Gemeinde, wo der Herr ihn hingestellt hat, mit Freude sehen. Wo ist mein Saatfeld? Herr, zeig mir mein Saatfeld. Ich möchte den Samen aussehen. Ich möchte ihn aussehen. Du hast mir gesagt, dass ich das tun soll. Du hast mir Gabe gegeben, mit denen ich dir dienen soll. Ja, das wird ein Kind Gottes immer tun. Und das hat der Isaak getan. Und Isaak säte in dem Land, er säte im Glaube und er erntete im selben Jahr hundertfältig. Und wahrscheinlich in einem Land, wo Hungersnot herrscht, in einem Land, wo alles tot ist, in einem Land, wo alles wegrennt, alle gehen nach Ägypten hinab, alle fliehen davon. Und da ist einer, der unter Gottes Segen den Samen hinauswirft und hundertfältig erntet. Ich lese gerade die Biografie von John Ross, der in der Mandschurei und in China von dem Herrn gedient hat und der es erleben durfte. Er hat einmal ein Bote losgeschickt nach Korea. Das war eigentlich Land, was er bisher noch gar nicht erreichen konnte. Täler, Hügel. Sie konnte dort nicht hineingehen. Sie hatte nicht die Möglichkeit, die chinesische Missionare. Und hatte einen Boten geschickt, dem es möglich war. Und er hat ihm Schriften mitgegeben. Und er hat die Schriften verteilt, hunderte und tausende von Schriften. Und er kam nach einem halben Jahr, Jahr zurück und sagte, ich habe die Schriften verteilt. Und sie haben es gelesen. Und ganz viele wollen sich taufen lassen. Und hatte John Ross gesagt, das kann ich gar nicht glauben. Ist doch unmöglich. Ist doch totes Land, Korea. Die kennen doch den Herrn gar nicht. Die kennen alles andere, aber den Herrn kennen sie nicht. Und dann ging der gleiche Bote noch einmal hinaus und hat noch einmal Schriften ausgeteilt. Und noch einmal nach einem halben Jahr kam er wieder zurück und sagt, ich habe sie alle verteilt. Und ganz viele wolle sich taufen lassen, habe den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Da ging dem John Ross auf, dass der Herr am Wirken war. Einfach aussehe das Wort Gottes. Vertraue, es hat Kraft zu wirken. Es hat Kraft zu retten. Und es hat es auch heute noch. Der Same, den wir aussehen, das Wort Gottes, welches wir ausstreuen, kann ganz wunderbare Frucht bringen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, es genau so zu tun, diesen Segen von dem Herrn Jesus Christus zu erfahren. In eurem Sehen, in eurem Ernte, und in eurem Reichtum. Nun, dass der Herr ihn hier hat reich werden lassen, das ist eine Sache, was dem Herrn immer wieder gefällt, dass er seine Kinder auch materiell reich werden lassen kann. Aber es ist nicht etwas, was man als Gesetz nun von der Bibel her so beschreiben könnte. Alle, die vom Herrn Jesus Christus errettet worden sind, sind auch super reich geworden. Das ist eine Lehre, die charismatische Gemeinde, viele andere Gemeinden leider so verbreitet. Wer gesegnet ist, dem geht es materiell gut. Aber die Bibel kennt auch Menschen, die nun durchaus vom Herrn gesegnet worden sind und nicht materiell reich waren. Der Paulus hat sich ganz oft Unterstützung schicken lassen müssen, damit er überhaupt überleben konnte. Aber ich möchte euch heute diesen Segen vor Augen stellen, mit seiner ganz gewaltigen Auswirkung, die es zuallererst einmal für das Leben des Isaak hatte. Der Isaak wohnte in einem Land, welches geprägt war von der Hungersnot und von der Flucht, wo die Leute weggegangen sind, ne, und wo sie alles verlassen haben, weil sie gesagt haben, ich habe es woanders besser. Und dort ist er geblieben und hat dem Herrn gedient. Als vor viele Jahren der Richard und die Harriet nach Rumänien zurückgezogen sind, war das eine große Freude in meinem eigenen Herzen, weil sie genau diesen Schritt getan haben, zu sagen, dort ist ein Land, in dem eigentlich Hungersnot ist. Dort ist ein Land, in dem die Leute noch immer weggehen, in der Weste ziehen, weil sie sagen, im Weste habe ich es besser, dann kann ich es besser auch, ne, mein Geld verdienen. Dort gehen wir zurück und dort verkündigen wir das Evangelium. Und der Herr öffnet Türen. Und das ist eine schöne Angelegenheit, das auch zu erleben und zu erfahren. Und so erfährt es eben auch der Isaak. Er kann an einem Ort wohnen, wo niemand mehr eigentlich wohnen möchte, wo alle wegrennen wollen. Du kannst an einem Ort wohnen durch den Herrn Jesus Christus und durch seinen Segen, an dem eigentlich alle wegrennen wollen, von dem alle sich entfernen wollen. Dort kannst du wohnen, dort kannst du sehen. Dort kannst du ernten. Wie groß die Ernte ist, auch die der Herr dir geben würde. 30, 50, 100-fältig. Es ist seine Angelegenheit. Er hat dem Noah in dieser Hinsicht gar keine Ernte gegeben. Aber die Geduld und Güte und Barmherzigkeit Gottes durfte Noah eine Zeit von 120 Jahren den Verlorenen gegenüber demonstrieren. Gottes große Geduld mit Menschen, die absolut ihn hassen. 120 Jahre lang hat er ihnen diese Güte und Barmherzigkeit auch verkündigt. Ein herrliches Zeugnis ist für den Herrn erstiegen in dieser Zeit. Daran denken wir gar nicht. Wir sagen immer nur, herrlich ist es, wenn Menschen errettet werden. Herrlich ist es, wenn jemand zum Herrn Jesus Christus kommt und alles andere ist eigentlich Verlust. Nein! Der Herr wird verherrlicht in denen, die verloren gehen, die ganze Zeit ihn ablehnen, die sich einen Dreck um ihn scheren, die ihn verfluchen, die ihn verspotte. In ihnen wird er verherrlicht, weil er seine große Geduld, Güte und Barmherzigkeit ihnen gegenüber auch offenbart. Er erträgt sie bis zu dem Tag, wo sie vor ihm stehe und bekenne müsse, ich habe dich verachtet. Aber nun muss ich anerkennen, dass du der Herr aller Herren und König aller Könige bist, aber nun ist es für mich zu spät. Ich gehe zu Recht verloren. Nun, dieser Segen, den der Isaak für sich auch hat erfahren dürfen, es war ein Segen, den die anderen auch bei ihm bemerkt haben, sodass sie gesagt haben, wir sehen, dass der Herr mit dir ist. Das war etwas, was sie nun in Vers 28, Kapitel 26 vom 1. Mosebuch wird es beschrieben. Ich bin gleich am Ende angekommen. Sie sprachen, also der Abimelech und die anderen, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Das ist das schönste Zeugnis, was ein Kind Gottes haben kann. Nicht so, also, oh, ich habe gesehen, was für ein toller Mensch du bist. Was für tolle Sachen du machen kannst. Ich habe gesehen, wie gut du darin bist und wie gut du darin bist und was du da für tolle Ergebnisse geliefert hast. sondern wir haben gesehen, dass der Herr mit dir ist. Das ist das schönste Zeugnis, was man uns machen kann. Ich sehe in deinem Leben Christus. Ich sehe in deinem Leben Christus. Ich sehe ihn. Ich nehme ihn wahr. Und dann wird es also in die richtige Position gerückt. Ne? Ich habe das wahrgenommen, wie der Herr Jesus in deinem Leben gewirkt hat, dass aus dir etwas werden durfte zu seiner Ehre. Da bekommt der Herr die Ehre und nicht der Mensch. Der Herr muss die Ehre bekommen. Es geht darum, dass er in unserem Leben gesehen wird. Aber diesen Segen möchte der Herr in unserem Leben wirken. Heute haben wir Ernte, dank Gottesdienst. Wenn ich euch den Isaak vor Auge gestellt habe und diese unmögliche Dinge, die er in der Lage war zu tun, dann möchte ich euch sagen, dass ihr durch die gleiche Gnade und durch den gleichen Segen, den der Isaak geschenkt bekommen habt, auch in der Lage sein könnt, in einer verlorenen Welt als Fremdling mitten in einer Hungersnot zu leben und kräftig zu säen und zu ernten und ein Segen zu sein, dass die Menschen sagen, der Herr ist mit ihm. Nun, sie haben natürlich auch sich von ihm abgewandt. Das ist auch bei uns etwas, was wir erfahren. Geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Werden wir auch erleben, dass wir diese Erfahrung machen, dass Menschen dann so darauf reagieren. Aber mir ist jetzt viel, viel wichtiger, dass wir diesen Segen, wenn wir ihn heute Morgen so auch im Leben vom Isaak vorgestellt bekommen haben, dass wir sagen, dieser Segen ist mein Segen, denn es ist der Segen, der von Christus herkommt. Es ist der Segen, der vom Evangelium herkommt. Es ist der Segen, der da ist. Es ist die Fülle Gottes, die für mich offen steht in dem Herrn Jesus Christus. Und da möchte er eigentlich uns einladen. Da möchte er ja eigentlich uns mitnehmen und möchte uns zeigen, wer er ist. Die zwei Jünger sind einmal dem Herrn Jesus Christus gefolgt und er drehte sich zu ihnen um. Was wollt ihr? Und sie sagen, wir wollen wissen, wo du bist, wo du wohnst. Und dann hat er sie mitgenommen. Und sie haben genau das gesehen, wie er lebt. Oh, der Herr möchte uns mitnehmen, dass wir ihn noch viel, viel mehr entdecken. Noch viel, viel mehr auch lieb gewinnen. Und noch viel, viel mehr von ihm reden. Sehe, ernte, Zeugnis zu sein für ihn. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Lieber Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, haben wir gar nicht verdient. Es ist wirklich Gnade, Herr. Wir haben dich nicht gesucht. Du hast uns gesucht. Wir haben dich nicht zuallererst geliebt. Du hast uns zuallererst geliebt. Und wir sind nicht treu. Wir können nicht von uns aus bei dir bleiben, es sei denn, dass du uns bewahrst. Du bist treu. Du bewahrst uns. Du schenkst, dass wir ausharren. Du, Herr, gibst, dass der, ja, dein Anfang auch ein Vollende in unserem Leben auch haben wird. Aber Herr, nun hilf uns, deinen Segen noch viel mehr zu entdecken, dich noch viel mehr zu entdecken, viel weniger von uns zu halten und viel mehr von dir zu halten. Ach, schenke es uns, dass wir dieser Welt auch es zeigen können, wie groß und wunderbar und herrlich du bist und dein vergossenes Blut am Kreuz, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Liebe. Amen.